Cyber Heroes, dein Security Talk ohne Blabla. Cyber Heroes ist der Podcast für Cybersecurity Profis. Also genau das Richtige für dich.
Ein Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern weltweit. Die Aufgaben sind klar verteilt. Es gibt ein Entwicklerteam, ein Customer Support und sogar ein eigenes PR-Team. Man arbeitet im Schichtbetrieb mit Zielvereinbarungen und Erfolgsbeteiligung. Und der Vertrieb, der ist hochaktiv. Neue Partner werden gewonnen, White-Label-Angebote erstellt, inklusive Franchise-Modell. An welches Unternehmen denkst du dabei? Vielleicht an ein top-organisiertes Tech-Unternehmen? Ist es nicht. Das ist die interne Struktur von einer aktiven Hackergruppe. Willkommen bei den Cyber Heroes. Ich bin Milena und heute werfen wir einen Blick auf die Hackerindustrie. Ich muss zugeben, als mir Martin von dem erzählt hat, musste ich lachen, weil mir nie in Sinn gekommen wäre, dass sich Hacker in Firmenstrukturen mit Abteilungen wie HR oder Marketing organisieren. Darum freue ich mich umso mehr auf das Gespräch heute mit Martin. Der Martin ist CISO bei der Vinci Energies und er erzählt uns heute, wie sich die Professionalisierung entwickelt hat, wie das Geschäftsmodell Cybercrime as a Service funktioniert und wie sich Unternehmen, wie vielleicht dies, gegen die kriminellen Organisationen wappnen können. Außerdem ist heute Adrian Müller, Head of Sales bei der Infinigate, im Studio. Er wird als Experte das Gespräch mit dem Martin führen. Danke für dein Engagement, Adi, und herzlich willkommen im Studio.
Danke, Milena. Hoi Martin von meiner Seite. Es freut mich, dass du bei uns bist. Martin, du erlebst Cyberkriminalität täglich aus nächster Nähe. Wie würdest du die heutige Hackerlandschaft beschreiben?
Sehr gute Frage und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung heute. Ich denke, vor allem die letzten 5-6 Jahre hat sich die Hackerindustrie sehr arg verändert. Das heißt, jetzt mit den Zeiten mit ChatGPT gibt es natürlich nicht nur auf der einen Seite, auf der guten Seite der Macht sozusagen die künstliche Intelligenz, sondern halt auch auf der bösen Seite der Macht. Und dementsprechend Hacker gehen halt genauso in die Richtung, dann künstliche Intelligenz zu nutzen für ihre Angriffe. Aber grundsätzlich gesprochen, es ist sehr professionell aufgebaut. Man könnte auch sagen, man hat verschiedene Hackergruppen oder so mal verschiedene Kategorisierungen von Hackern, die am Markt aktiv sind. Und wenn du willst, kann ich dir auch nachher vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Gerne, ja. Ja, aber du hast es angesprochen, es hat eine höhere Professionalisierung stattgefunden bei diesen Hackergruppen. Kannst du das bestätigen? Schaffen die mittlerweile wie Start-Startups mit klaren Rollen, Budgets und Projektmanagement? Wie professionell ist die Szene heute wirklich? Oder sind das nur Gerüchte, die man hört?
Es sind auf jeden Fall keine Gerüchte. Also um deine Frage zu beantworten, ja, das ist richtig. Aber natürlich nicht jede Hackergruppe arbeitet so. Im Endeffekt sprechen wir von 4 verschiedenen Kategorisierungen von Hackergruppen. Wir sprechen von den Script-Kiddies, das ist die erste Gruppierung, bei der praktisch Personen drin sind, die versuchen wollen, einfach jemanden mal zu hacken. Das heißt, die einfach sich für Hacken interessieren und dann einfach mal ausprobieren, welche Tools gibt es letztendlich. Das ist die erste Gruppierung. Die zweite Gruppierung sind Hacktivisten, das heißt, die eine politische Motivierung hinten dran haben, dementsprechend weniger, sagen wir mal, professionell aufgestellt, aber trotzdem halt politische Motivation hinten dran. Die dritte Kategorisierung sind genau die Hackergruppen, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, hochprofessionell, sehr gut aufgebaut, agieren wie Unternehmen letztendlich. Das heißt, mit Geschäftsführung, mit HR, vorhin wurde es schon angesprochen, mit Marketing, Mitarbeiter des Monats, Bonuszahlungen und so weiter. Und die vierte Kategorisierung sind dann staatliche Akteure. Und gegen diese staatlichen Akteure, sich da irgendwie verteidigen zu können, ist verdammt schwierig, weil die haben halt oftmals sehr große Ressourcen, viel Zeit, viel Geld, viel Budget. Und dagegen ist es sehr schwer, sich abzusichern. Aber ich denke, die größte Gefahr geht tatsächlich von dieser dritten Gruppe aus, diesen kommerziellen Einrichtungen, wo halt wirklich die Hackergruppen damit Geld verdienen wollen, ihre Opfer anzugreifen.
Hast du auch schon mal gehört, dass sie einen Kundendienst anbietet? Aber ich gehe sehr davon aus, dass, so wie du das geschildert hast, wird das der Fall sein.
Auf jeden Fall, das ist auch so. Du kannst dir vorstellen, dass speziell auch im Umfeld Ransomware ist es so, wenn ich jetzt als Hacker deine Daten verschlüsselt habe und du mir dann das Geld zahlst, damit du deine Daten wieder zurückbekommst, möchte ich auch sicherstellen, da geht es in Richtung Reputation, dass du deine Daten auch wirklich wiederbekommst, weil du zahlst, ich gebe dir die Daten nicht zurück, das spricht sich rum und der Nächste zahlt dann nicht mehr. und dementsprechend möchte sicherstellen, dass du deine Daten zurückbekommst. Und dementsprechend muss ich auch den Kundenservice dann anbieten, am besten 24x7, dass dir auch immer geholfen wird, die Daten wieder zu entschlüsseln.
Ganz spannend. Ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Geschäftsmodelle eingeht, was man da so ein bisschen kennt, ist Ransomware. Und ist das effektiv ein kriminelles Geschäftsmodell, das man heute antrifft? Und ist das auch im Rahmen von einem Franchise-System konkret verfügbar?
Ja, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Also es gibt sogenannte Ransomware-as-a-Service-Plattform, genau wie du es sagst. Das heißt, jemand stellt die Software zur Verfügung und es kommt immer auf den Ransomware-Anbieter letztendlich drauf an. Aber einige bieten dann auch Franchise-Systeme an. Das heißt, man muss sich einkaufen mit 50.000 Franken beispielsweise. In Bitcoin sagt man die natürlich, nicht in Franken. Und es ist dann so, dass man dann die Berechtigung bekommt, die Ransomware zu nutzen. Aber trotzdem die Erpressung danach, beziehungsweise das erpresste Geld danach, das wird immer noch geteilt. Das heißt, man kriegt einen bestimmten Anteil, 50-50, 80-20, je nachdem, wie man sich einigt. Und das wird dann halt aufgeteilt zwischen dem Ransomware-as-a-Service-Anbieter und demjenigen, der die Software letztendlich dann auch ausgeführt hat und genutzt hat.
Darf ich auch noch eine Frage stellen? Gibt es bei den Hackergruppierungen, die das professionell machen, auch Spezialisierungen auf verschiedene Angriffsarten?
Gibt es, kommt natürlich immer darauf an, auf die Hackergruppe. Einige sind natürlich noch nicht so matur wie manche anderen. Aber natürlich gibt es dann auch Spezialisierung. Das heißt, es gibt dann eher Linux-Spezialisten, gibt dann eher Microsoft-Spezialisten, eher Apple-Spezialisten. Und so kommt es halt immer darauf an, welches Opfer man angreifen möchte. Das heißt, als Hacker informiert man sich erstmal am Anfang über seinen Kunde, in Anführungszeichen, also über sein Opfer, versucht so viel wie möglich Informationen rauszufinden. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Systeme das Opfer letztendlich einsetzt. Ob es Windows-Systeme sind, die kann man anders angreifen als jetzt ein Linux-System. Und weit verbreitet ist auch oftmals der Irrglaube, dass Apple sicherer wäre. Das ist nicht der Fall. Es ist einfach so, dass wenn wir uns jetzt den Markt anschauen, es gibt viel mehr Windows-Produkte. Das heißt, es ist attraktiver, eine Malware zu entwickeln für Windows anstelle von Apple. Das heißt aber nicht, dass Apple weniger Schwachstellen hat. Das ist nicht der Fall. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, es gibt die Spezialisierung.
Also stelle ich mir das richtig vor, dass wenn ich eine Hackergruppe engagieren will und nicht sicher bin, welche Gruppe ist jetzt die beste, dass ich mir wie im Alltag einfach so 3-4 Offerten einholen und schauen, welche Hackergruppe macht mir das beste Angebot und mich dann so für eine Gruppe entscheiden.
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Man muss sich dann auch überlegen, dass man sich im Dark Web befindet. Das heißt, die Möglichkeiten sind auch limitiert. Mhm. Und die richtig guten Ransomware-as-a-Service-Anbieter, die sind auch in der Anzahl limitiert. Das heißt, man kann sich so vorstellen, wie da gibt es ganz große wie Microsoft jetzt, also jetzt nicht in der bösen Art, ne, aber Microsoft, dann gibt es Apple und genauso ist es bei den Hackergruppen letztendlich dann auch. Das heißt, dass die Plattformen dann doch limitiert sind, wenn man sich wirklich für die guten Großen entscheiden möchte.
Ja, was ich schon gehört habe, ist, dass es Phishing as a Service gibt, Access Broker oder Data Leak-Plattformen. Ist da wirklich ein Katalog, ein Angebotskatalog, wo man einen Service kann auswählen kann in dem Fall?
Ja und nein auf der anderen Seite. Das heißt, es kommt halt immer darauf an, welche Hackergruppe es ist. Manche haben es halt wirklich Spezialisierung, die sagen, wir bieten nur Ransomware as a Service an. Dann gibt es natürlich auch andere, die dann sagen, DDoS as a Service, Phishing as a Service, hast du eben auch schon gesagt. Oder Access Broker ist eigentlich ein ganz großes Beispiel. Und speziell Access Broker ist ein sehr erfolgreiches Modell. Das heißt, es gibt eigentlich zwei verschiedene Hackergruppen. Die erste Hackergruppe sind diejenigen, die sich Zugang zu Systemen verschaffen, beispielsweise durch Software, die sie kostenlos anbieten im Internet. Und die ist natürlich eine gecrackte Software beispielsweise. Du möchtest dir irgendwie ein Programm runterladen, möchtest aber nicht dafür zahlen. Deswegen lädst du eine gecrackte Variante herunter. Da ist oftmals Malware mit drin. Und über diese Malware kommt dann die erste Hackergruppe ins Unternehmen rein und verkauft dann die Zugänge an die zweite Hackergruppe, die letztendlich die Angriffe macht. Und das ist auch ein ganz bekanntes Modell, dass dann die zweite Hackergruppe, also die Ransomware beispielsweise installieren möchte nicht sich damit beschäftigen, die Opfer zu infiltrieren, sondern einfach nur eine Liste abarbeiten. Heute greife ich den an, heute greife ich den an. Das ist wesentlich effektiver, als den ganzen Prozess abbilden zu wollen. Also dementsprechend, ja, ist auf jeden Fall so. dass da verschiedene Kataloge angeboten werden, aber es ist natürlich immer variiert von der Hackergruppe selbst.
Wie stark ist denn inzwischen die Trennung zwischen Entwickler und Angreifer? Also ich gehe jetzt davon aus, in der Vergangenheit hat der Entwickler ist dann auch gleichzeitig der Angreifer gewesen. Ist das inzwischen so, dass sich Spezialisierungen etabliert haben? Also es gibt eine Entwicklergruppe, die machen ein Angebot und der Angreifer der bedient sich dann aus dem Katalog und startet dann seinen beispielsweise Ransomware-Angriff.
Ist auf jeden Fall der Fall. Also vor allem bei diesen kommerziellen Gruppen, ja. Natürlich muss man auch sagen, es gibt eine sehr breite Gruppe an Hackern und es kommt dann immer darauf an, mit welcher Hackergruppe man es zu tun hat. Und man erkennt auf jeden Fall, dass sie halt auch effizienter und effektiver unterwegs sein wollen. Und dementsprechend gibt es die Spezialisierung.
Ist es tatsächlich so, also das Reputationsmanagement, Marketing im Untergrund, dass es stattfindet? Das heisst, dass Hackergruppen ihr Image pflegen, professionell kommunizieren, das Public Relation in Foren und auf Kundenzufriedenheit achten?
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so. Ich möchte ein Beispiel nennen. Es gab die weltgrößte Hackergruppe Lockbit. Also Lockbit ist ein Anbieter, der schon relativ lange auf dem Markt ist. Die bieten Ransomware as a Service an. Und wenn man die Webseite in der Vergangenheit angeschaut hat, man muss dabei sagen, die wurden immer mal wieder vom Interpol selber zurückgehackt. Dann wurde die Webseite wieder offline genommen, dann war sie wieder online, dann war sie wieder offline. Ob sie derzeit wieder online ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Webseite angeschaut hat, dann haben sie auch die eigene Ransomware as a Service mit anderen Produkten oder sagen wir mal mit anderen Mitbewerbern verglichen. Das heißt, es wurde dann direkt verglichen, die Lösung verschlüsselt schneller als die andere, die ist besser verschlüsselt, also von den Verschlüsselungsalgorithmen an für sich als eine andere, lässt sich weniger cracken oder die Entschlüsselung passiert schneller und man braucht keinen Support. Das heißt, der direkte Vergleich von den Hackergruppen passiert auf jeden Fall. Und man weiß auch, dass sie sich gegenseitig versucht haben zu hacken, um letztendlich dann die Reputation, der Reputation zu schaden, aber natürlich dann halt auch ein Businessmodell zu schaden. Und das sieht man immer öfter. Ein anderes Beispiel von Lockbit ist eine ihrer Marketingkampagnen, wenn man sich ein Tattoo stechen lassen hat von Lockbit, also das Logo praktisch, dann hat man, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 1.000 Franken oder 1.000 Dollar was damals dann bekommen.
Spannend. Also dann kann man wirklich sagen, dass Vertrauen auch in dem Markt etwas ganz Wichtiges ist. Also sprich, Markenbildung im Darknet stattfindet und dass Angreifer bewusst auf bestimmte Anbieter setzen. Ja?
Und habe ich das vorher richtig verstanden? Also die Hackergruppen tun sich gegenseitig hacken.
Ja, das ist auch der Fall. Man macht sich auch in Foren gegenseitig schlecht und sagt dann, ja, mein Produkt ist wesentlich besser als das andere Produkt. Also es ist praktisch wie in der freien Marktwirtschaft, dass man halt direkte Konkurrenz dann auch hat. In der freien Marktwirtschaft sieht man das ja oftmals mit Battlecards. Mhm. Und sowas Ähnliches existiert natürlich dann auch bei den Hackergruppen.
Okay. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, obwohl es höchst kriminell ist, dass es so einen Ehrenkodex gibt, dass man einander sein Feld lässt.
Ich glaube, mittlerweile ist da der Wettbewerb schon sehr groß und dementsprechend gibt es dann halt auch diese, ja, sagen wir mal, die Intention, sich gegenseitig in den Rang abzulaufen. Und von daher, ja, in der Vergangenheit gab es einen Kodex. Sagen wir mal, ist eher in Richtung gegangen, wir hacken jetzt keine Krankenhäuser oder so. Mhm. Wenn man auch auf die Hackergruppen, auf die Webseiten oder auf die Dark-Webseiten letztendlich geschaut hat, dann ab und zu findet man immer noch so einen Kodex, aber tatsächlich nicht mehr so oft in letzter Zeit. Aber wirklich in der Vergangenheit war es wie, also die Hackergruppen haben dann gesagt, okay, keine Krankenhäuser, keine Schulen, keine Kindergärten. Das heißt, alles, was wirklich dann kritisch ist für die Infrastruktur von der Gesellschaft. Und mittlerweile, ich glaube, da gibt es nicht mehr so viel Zurückhalt auf den Hackergruppenseiten.
Also wird keine Rücksicht mehr genommen auf die Schwachen und die Unschuldigen?
Man merkt zumindest, dass es weniger geworden ist. Also man sieht ja, viele Krankenhäuser verschlüsselt worden sind. Oder dann halt auch Angriffe, beispielsweise Kanton Basel-Stadt, wo er vor, glaube ich, 3 Jahren wo gehackt worden ist. Also dementsprechend, ja, das nimmt immer weiter zu und wird nicht weniger werden, auf keinen Fall.
Was ich ja sehr beängstigend finde, ist, dass die Angriffswerkzeuge ja heute relativ einfach zu bekommen sind. Also klar, mal über Darknet-Shop, Hast du mal gehört, dass das über Telegram möglich ist? Stimmt das?
Telegram, du meinst die Kommunikationsplattform? Ja. Um Kontakt aufzunehmen, oder?
Um Kontakt aufzunehmen, um dann Quellen zu bekommen, wo bekomme ich überhaupt so ein Angriffswerkzeug?
Auf jeden Fall, doch, doch. Also Telegram ist eine ganz normale Kommunikationsschnittstelle dann zu den Hackergruppen. Also angenommen, wenn du verschlüsselt worden bist von einer Hackergruppe und irgendwie musst du ja Kontakt aufnehmen. Gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also E-Mail ist eine der Möglichkeiten, aber da weiß man schon, okay, das ist nicht so professionell. Telegram ist sehr gut abgesichert, das heißt, die Privatsphäre wird da geschützt. Natürlich dann auch in dem Fall für die Hacker. Und dementsprechend sieht man es sehr oft, dass darüber auch Kommunikationskanäle aufgebaut werden. Was man aber auch immer mal wieder sieht, sind Chats, die selbst gebaut worden sind von den Hackergruppen. Das heißt, dass man halt komplett unabhängig von irgendwelchen Plattformen sind, um die Kommunikation dann aufzunehmen.
Wie sieht denn das rechtlich aus? Wird da nicht rechtlich vorgegangen gegen Hacker, die über Telegram kommunizieren mit ihren Opfern?
Ja, gute Frage. Ich denke, die Herausforderung dabei ist, dass Internet in einem freien Rechtsraum liegt. Das heißt, in welchem Land ist letztendlich die Verantwortung für Telegram in dem Fall? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass man halt wirklich nicht sagen kann, okay, wenn man es jetzt in einem Land sperren würde, dann gehen die Hacker halt über eine andere Plattform in ein anderes Land. Das heißt, ich glaube, das würde nicht viel verändern, weil dann wechseln sie einfach den Kommunikationskanal, dann ist es schon wieder was anderes. Das ist genauso im Vergleich mit Penetration-Test-Produkten, die du frei im Internet herunterladen kannst. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir machen das illegal, erstmal, was extrem schwer ist, so etwas illegal zu machen, dann wird einfach ein anderes Produkt gegründet oder entwickelt und dann halt das eingesetzt. Also dementsprechend, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, da irgendwie dem entgegenwirken zu wollen.
Um nochmal zurückzukommen, Verfügbarkeit von diesen Angriffsmitteln, kann man wirklich sagen, wir sind an einem Punkt angekommen, wo sogar Laien, in Anführungszeichen, mit Baukastensystem ernsthafte Angriffe starten können. Also ich meine, in der Vergangenheit sind das ja wahrscheinlich eher Profis gewesen und heute ist das gut verfügbar, hat ein Serviceangebot. Kann man auch relativ mit einem kleinen Know-how schon einen ernsthaften Angriff starten?
Kann man auf jeden Fall und ich denke, es geht sogar noch einen Schritt weiter hinaus. Also in der Vergangenheit mussten wir eigentlich Entwickler sein, also wenn wir jetzt mal so 15 Jahre zurückgehen, um auch letztendlich dann Unternehmen anzugreifen oder seine Opfer anzugreifen. Dann kam irgendwann Ransomware as a Service oder DDoS as a Service, Phishing as a Service und so weiter mit hinzu. Das heißt, man kann sich bestehenden Toolsets bedienen, um jemanden anzugreifen, muss aber trotzdem noch gewisse Rahmenbedingungen wissen. Dann sind wir noch ein bisschen weiter gegangen in der Geschichte. Das heißt, es gibt dann auch komplette Plattformen, bei denen du ganz viele verschiedene as a Service Produkte letztendlich beziehen kannst. Das heißt, nicht nur ein spezifisches, sondern ganz viele verschiedene. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo wir halt auch künstliche Intelligenz nutzen können. Das heißt, es gibt dann, ich nenne die immer gerne Evil AI, das heißt, der böse Bruder von ChatGPT sozusagen, den man dafür verwenden kann, Angriffe vorzubereiten. Das heißt, WormGPT, BertGPT oder DarkBert, glaube ich, heißt das richtig. Und das heißt, die Schwelle, jemand anzugreifen oder sagen wir mal, die Expertise, die man gebraucht hat in der Vergangenheit, um jemand anzugreifen, die fällt weg. Weil wir haben jetzt künstliche Intelligenz, ChatGPT, mit gewissen Grenzen. Das heißt, man kann jetzt nicht eine Ransomware entwickeln lassen, aber es gibt dann halt auch KI-Systeme ohne diese Grenzen. Das heißt, wo man jetzt fragen könnte, bitte gib mir eine Anleitung, eine Bombe zu bauen oder entwickle jetzt eine Ransomware für mich oder such mir so viele Informationen über eine Person wie möglich raus. Und das macht es halt wesentlich einfacher. Man muss nicht wirklich mehr Entwickler sein, was in der Vergangenheit notwendig war.
Vielleicht, bevor wir zu der KI übergehen, es wirkt auf mich, wie wenn die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig geworden ist. Ich glaube, ich persönlich würde mir jetzt nicht zutrauen, mit so einem Baukastensystem, wenn ihr gesagt habt, da selber etwas zu basteln. Aber gleich, wenn ich jetzt mich für das interessieren würde, hast du uns vielleicht ein Beispiel, Martin? Wie viel kostet es konkret, wenn ich jetzt so ein Ransomware-Paket würde kaufen, zum Angriff starten?
Mittlerweile ist es schon sehr günstig geworden. Also man kann da so für $150 kann man schon anfangen, drei in Anführungszeichen Kunden
anzugreifen. Aus der Hacker-Perspektive sind es ja Kunden, die man mit einem Support-Service dann auch unterstützt. Aber so 150 US-Dollar, je nachdem, was die Plattform angeht, manchmal ein bisschen günstiger, manchmal ein bisschen teurer. Und dann kann man halt so eine Plattform letztendlich schon nutzen. Oder man geht halt einen Schritt noch mit KI weiter und sagt dann, man entwickelt seine eigene Ransomware-Software. Natürlich kommen noch andere Herausforderungen mit. Das heißt, irgendwo muss man die auch hosten. Ne? Man muss dann auch ein Bitcoin-Wallet letztendlich dann haben, auf dem das Opfer dann den Betrag einzahlen wird. Das heißt, diese Hürden kommen natürlich trotzdem noch mit. Die Schwelle ist noch nicht ganz so niedrig, dass man gar nichts mehr zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz, so eine As-a-Service-Plattform nimmt genau die Herausforderungen letztendlich dann weg.
Wahnsinn! Also, dass es gerade so günstig ist, hätte ich jetzt gleich nicht gedacht. Also da kann ja wirklich jeder absolut so etwas kaufen, wenn er will.
Absolut, absolut. Du brauchst halt ein Bitcoin-Wallet, weil die Bezahlung machst du dann auch in Bitcoin. Also die Bezahlung an den Ransomware-as-a-Service-Anbieter. Plus dann kannst du als Hacker dann vielleicht auch noch überlegen, einen Access-Broker zu beauftragen. Das heißt, dass dir dann auch die Zugänge gegeben werden. Und im Endeffekt hast du dann Credentials letztendlich dann schon von dem Opfer, den du angreifen willst. Kaufst du dann vielleicht für, naja, kommt immer auf das Unternehmen an, von dem du Daten kaufst, aber fängt so bei $500 an, aber kann dann auch mal hochgehen bis 20.000, je nachdem, wie kritisch das System oder das Opfer letztendlich auch ist. Und dementsprechend, ja, also du kannst dir im Dark Web eigentlich alles Mögliche zusammenkaufen, sodass du halt es dir so einfach wie möglich machst, jemanden anzugreifen.
Wow, wahnsinnig. Und eben, wir haben es angesprochen, da kommt noch KI dazu. Macht es nicht besser für uns?
Kurze Werbepause. Natürlich völlig ohne Spam.
Cyberangriffe beginnen oft dort, wo du sie am wenigsten erwartest. Beim Menschen. Phishing-Mails, Social Engineering oder unbedachte Klicks können enorme Schäden verursachen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Denn genau hier setzt das Infinigate Awareness Training an. Mit realistischen Szenarien, klaren Lernmodulen und praxisnahen Tipps stärkst du die Cyberkompetenz in deinem Unternehmen nachhaltig. Schütze dein Team und damit dein Unternehmen. Alle Infos findest du in den Shownotes dieser Folge.
Und weiter geht's.
Ja, also so nicht ganz unerwartet kann man sagen, KI hat die Spielregeln verändert. Und du hast ja schon ein paar GPT-Produkte erwähnt. Also man hört immer wieder mal von verschiedenen Modellen, eben wie du aufgezählt hast. Wie real ist denn die Gefahr, dass ein solches Tool effektiv, effizient, breit genutzt wird? Ist das immer noch sehr kleinen Gruppen überlassen, sehr spezialisierte Gruppen? Oder ist auch das etwas, das inzwischen volle Breite geht?
Ich denke, in der ganzen Breite ist es noch nicht angekommen. Es gibt natürlich immer noch Herausforderungen, beispielsweise von der Halluzinierung oder Halluzination von den KI-Systemen. Das heißt, sie geben dir nicht immer die volle Wahrheit oder nicht immer die ganzen Fakten und Informationen. Und dementsprechend kann man sie noch nicht voll einsetzen, um einen Angriff auch durchzuführen. Jetzt gerade kürzlich gab es erst einen Artikel darüber, dass eine KI-Plattform, Cloud nennt sie sich die, das ist ein amerikanischer Anbieter, dazu verwendet worden ist, 80-90% eines Angriffs automatisiert durchzuführen. Und man weiß nicht ganz genau, es gibt unterschiedliche Artikel darüber, ob das eine Marketingaktion von dem KI-Hersteller selber war oder ob das wirklich auch so durchgeführt worden ist. Angeblich wäre da von einem staatlichen Akteur diese Cloud-Plattform, also CLAUDE, so schreibt man es, Cloud, nicht Cloud wie die Cloud an für sich. Genau, aber dass dieser staatliche Akteur letztendlich dann die Plattform missbraucht hat, um diesen Angriff dann durchzuführen. Ob es wirklich der Wahrheit entspricht, werden wir nicht erfahren, aber ich denke, es geht auf jeden Fall in die Richtung.
Ja, ist schon beängstigend, muss man da sagen. Jetzt für dich als Spezialist, welche Szenarien bereitet dir am meisten Sorgen und Bauchweh, wenn man jetzt mal so die Entwicklung mit der KI anschaut?
Natürlich ist es schon erschreckend, dass KI sich dann halt auch für solche Angriffe missbrauchen lässt. Aber es bereitet mir nicht die größte Sorge, weil auf der anderen Seite ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, die Hacker sind halt einen Schritt oftmals leider voraus, aber dann ist ja auch auf der auf unserer Seite der Verteidiger, genauso, dass wir auch KI dann einsetzen. Und irgendwann, ich denke, wenn wir jetzt so 5-6 Jahre vorausdenken, ist es halt wirklich KI gegen KI. Aber was mir wirklich Sorgen macht, was ist, wenn die sich verbünden, die KI? Dass halt wirklich die KI, also verschiedene KIs sich dann zusammentun und ihre eigenen Interessen verfolgen. Das macht mir Sorgen.
Also könnte es sein, dass quasi eine böse KI eine gute überredet, ach, komm doch in mein Team, komm auf die Dunkelseite, wie im Film.
Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß natürlich nicht, ob das so sein wird, aber das ist eine meiner Sorgen, die ich habe auf jeden Fall, ja.
Ja, was in dem Zusammenhang natürlich sehr spannend ist, wenn wir mal aufs Thema Abwehr kommen. Also das heisst, ein Sicherheitsverantwortlicher muss heute anders denken als in der Vergangenheit. Also wenn du jetzt so in einer industrialisierten Gegnerlandschaft gegenüberstehst, wie hat sich das für einen Sicherheitsverantwortlichen verändert?
Ich denke, die Bandbreite, mit der man sich beschäftigen muss, ist sehr viel größer geworden, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Wenn man jetzt, sagen wir mal, wir gehen nochmal so 10, 15 Jahre zurück und wenn man dann ein Antivirensystem und eine Firewall hatte, dann ist damit man ja schon gut aufgestellt gewesen. Natürlich, E-Mail-Security kommt auch noch mit hinzu, Web-Security und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, die Bandbreite der Technologien, mit der wir uns heute beschäftigen müssen, um den Hackern es so schwierig wie möglich zu machen, um irgendwo einzubrechen, ist halt wesentlich größer. Dann sprechen wir auch von EDR-Systemen, SIEM-Systemen, XDR-Systemen und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich eine große Herausforderung. Man muss schon immer am Zahn der Zeit bleiben, das heißt immer up-to-date sein und sich mit den Technologien beschäftigen, damit man, ja, das heißt, ja, so schwierig wie möglich machen kann, irgendjemand die Daten zu klauen, die man letztendlich schützen möchte.
Ja, wir kommen jetzt schon langsam gegen den Schluss. Also was mich jetzt noch sehr interessieren würde, also meine, wir haben jetzt klar rausgehört, es hat eine höhere Professionalisierung stattgefunden, die Hackerindustrie funktioniert in Privatwirtschaft, wir hat wirklich Services, wir hat eine Hotline, also im Prinzip alles, was man braucht, dass man erfolgreich ist als Unternehmen, kann man auch auf der dunklen Seite bekommen. Wie gesagt, was mich jetzt noch interessieren, wenn du in die Zukunft blickst, was denkst du?
Ja, denke ich natürlich schon. Ich denke aber auch auf der anderen Seite, muss erstmal seine Basics machen. Das heißt, wenn man sich schützen möchte gegen Angreifer, muss man ganz normale Dinge machen wie Multifaktor-Authentifizierung aktivieren, schauen, dass die Mitarbeiter Awareness haben, nicht auf Phishing-E-Mails zu klicken oder starke Passwörter verwenden, Passwortmanager verwenden. Das sind so die Basics oder Patch-Management, ganz einfach gesprochen. Und wenn man diese Basics gemacht hat, dann geht man natürlich bisschen weiter und schaut sich dann auch die fortgeschrittenen Technologien an. Endpoint Detection Response beispielsweise, um halt wirklich Netzwerkanomalien erkennen zu können, um so schnell wie möglich festzustellen, da ist jemand ein Netzwerk, den wir wieder rauswerfen müssen. Also der Hacker jetzt in dem Sinne. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen in Richtung KI, ich denke nicht in der Security-Branche, dass eine KI in den nächsten Jahren zumindest menschlichen Faktor ersetzen kann. Ich denke, durch die Halluzinationen, die immer noch die KI hat, ist die menschliche Validierung eine sehr wichtige Komponente. Und dann auf der anderen Seite auch, eine KI, was sie letztendlich machen würde, jetzt auf Verteidigerseite, versuchen natürlich so schwierig zu machen wie möglich, wie gesagt, dass der Hacker reinbricht, aber jetzt auch bei der Datenanalyse, sie durchsucht Daten. Das heißt, Durchsuchen von Daten heißt Durchsuchen von Logs. Logs werden generiert, weil eine menschliche Komponente, wie auch wir, vor dem Rechner sitzen und wir haben Emotionen. Das heißt, in den Logs ist nicht immer klar ersichtlich, welche Emotion die Person vor dem Rechner hat. Dementsprechend, ich habe dir ein Beispiel, kurz vor der Weihnachtszeit, wir sind sehr emotional und haben viel zu tun, Jahresendgeschäft und klicken irgendwo mal falsch drauf. Und dann weiß die KI jetzt nicht, die Logs analysiert, ist das ein Hacker, der absichtlich irgendwo falsch drauf gedrückt hat? Oder ist es der Mensch, der einfach emotional war, weil er gestresst war und dann irgendwo falsch drauf gedrückt hat? Und diese Schnittstelle zwischen Daten lesen, Logs lesen, die eine KI definitiv verbessern kann, und halt der emotionalen Komponente, ich denke, das kann wirklich halt nur hergestellt werden durch eine menschliche Person. Und deswegen, ich denke zumindest in den nächsten Jahren, da wird es noch ein bisschen brauchen, dass die KI da wirklich auch übernehmen kann. Unterstützen auf jeden Fall, sehr große Unterstützung. Übernehmen, tue ich mir schwer, das zu glauben.
Gut, Martin, danke vielmals. Jetzt habe ich gleich noch eine Schlussfrage. Und zwar, wenn man es jetzt mal so ein bisschen auf lokaler Ebene anschaut, was hast du das Gefühl, wie gut ist die Schweiz aus deiner Sicht auf die professionalisierte Bedrohung gewappnet? Sei das auf technischer, organisatorischer oder sogar auf gesetzlicher Ebene?
Lass uns erstmal mit der gesetzlichen Ebene beginnen. Informationssicherheitsgesetz, sehr sinnvoll, auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Und ich denke, da im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Schweiz schon gut aufgestellt. Was aber nicht heißt, dass gut aufgestellt auch dahingehend besser gegen Hacker gewappnet sein muss. Weil, wenn wir jetzt annehmen, Schweiz ist natürlich dann ein sehr attraktiver Markt für einen Hacker auch anzugreifen. Und wenn du jetzt annimmst, du sitzt in einem anderen Kontinent und welchen kann ich in Europa angreifen, dann sucht man sich natürlich ein Land aus, das sehr gut aufgestellt ist, was das Geld auch angeht. Und dementsprechend ist halt sehr attraktiv, die Schweiz auch anzugreifen. Dementsprechend müssen wir immer mehr investieren in die Sicherheitsinfrastruktur als jetzt andere Länder, die nicht so attraktiv wären, anzugreifen. Und dementsprechend, zurück aber zur gesetzlichen Lage, jetzt in Europa tut sich auch einiges mit der NIS 2. Einige Länder haben es schon umgesetzt, einige sind noch ein bisschen hinterher. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Initiative, um halt die Maturität von vielen Unternehmen auf ein höheres Niveau zu setzen. Und manchmal beginnt es echt mit ganz einfachen Sachen wie Multifaktor-Authentifizierung oder Awareness. Und jetzt aus meiner Perspektive als CISO, so ganz kleine Sachen sind manchmal das, was ein Hacker vermeiden kann, die Daten zu klauen, die wir halt nicht geklaut haben möchten. Und zurück zu deiner Frage. Ich denke, wir sind in der Schweiz nicht schlecht aufgestellt hinsichtlich Informationssicherheitsgesetz, genauso hinsichtlich Technologien. Wir dürfen uns aber nicht im Sicheren wiegen, genau deswegen, weil wir es halt, es ist ein sehr attraktives Land für Hacker anzugreifen.
Was mir da wichtig ist, hervorzuheben, weil du uns zwei angesprochen hast, man hört immer wieder, gab von Schweizer Partnern, die das Gefühl haben, oh, das ist wieder eine EU-Regelung, das betrifft uns nicht. Meines Wissens ist es aber, ist das nicht korrekt? Auch wir in der Schweiz müssen uns an das halten.
Das ist auf jeden Fall so. Und bei mir in der Verantwortung liegen natürlich auch ganz viele Länder, die der NIS 2 unterliegen. Und die NIS 2 sagt natürlich dann auch, Lieferantenmanagement ist ein wichtiges Thema. Also setzt die NIS 2 einen sehr großen Fokus drauf. Das heißt aber auch, dass ein Unternehmen, das direkt der NIS 2 unterliegt, den Zulieferer in die Verantwortung nehmen muss, gewisse Sicherheitsstandards zu erfüllen. Es muss nicht der gesamte Kontext von NIS 2 sein, aber es ist schon ein sehr großer Kontext davon, das halt auch erfüllt werden muss. Das heißt, wenn Schweizer Unternehmen mit der Europäischen Union Geschäft machen wollen, dann sollte man die Grundanforderungen auf jeden Fall erfüllen. Es wird jetzt in der Anfangszeit nicht so sein, dass jedes Unternehmen durchleuchtet wird. Das ist nicht der Fall. Aber es wird halt immer kommen mit einem Hackerangriff. Das heißt, wenn irgendwo ein Hackerangriff ist, dann wird die Regierung ganz genau drauf schauen. Und ich sehe aber NIS 2 auch nicht als Hürde. Es ist wirklich sehr sinnvoll umzusetzen, weil die Anforderungen, die dort beschrieben sind, halt wirklich die Maturität von Unternehmen sehr erhöht. Und wenn wir das Ganze mit ISO 27001 vergleichen beispielsweise, also es überdeckt sich schon sehr. Ich sage immer so 80-90%, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man noch keine ISO 27001 gemacht hat, macht NIS 2, dann ist der Schritt zu ISO 27001 ein sehr einfacher.
Also, du hast es gehört, der Martin hat es gesagt, wenn du mit ausländischen Firmen zu tun hast, kümmere dich doch um NIS 2, dann bist du auf der sicheren Seite, dass du weiterhin mit dem Ausland zusammenarbeiten kannst. Danke euch beiden, Adi und Martin, vielmals für das super spannende Gespräch.
Danke für die Einladung.
Danke, Milena.
Hast du jetzt noch Fragen an Martin oder willst du wissen, wie dich kannst gegen die ganzen Gefahren schützen? Der Martin hat es schon angesprochen. Es gibt Multifaktor-Authentifizierung, IDR, Awareness-Trainings für deine Mitarbeiter, was wir immer wieder sagen, oder Passwortmanager und noch ganz viel anderes. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Und wie gefällt dir die neue Konstellation, dass das Gespräch nicht nur von mir, sondern von einem Experten von der Infinigate geführt wird? Damit wollen wir dir nämlich mehr Tiefgang bieten in den jeweiligen Themen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und zum Schluss noch bitte, falls dir unser Podcast gefällt, bewerte uns, folge uns und empfehle uns weiter. Danke Adi fürs Co-Hosten dieser Folge und danke Detelin für die Produktion und den Schnitt. Im Namen von der Infinigate wünsche ich dir einen wunderbaren Winter, schöne Festtage und wir hören uns hier im neuen Jahr wieder. Ich freue mich drauf.
Cyber Heroes, ein Podcast von der Infinigate. Folge uns, damit du keine Folge verpasst.